Anfang Februar gab es eine unglaubliche Geschichte in Australien. Eine Mutter mit ihren drei Kindern haben in einem Strand gespielt, also waren im Urlaub. Sie haben ihr Kajaks und Paddelbretter mitgenommen zum Strand. Unbemerkt wurde der Wind immer stärker. Und unbemerkt und unbedacht haben sie sich immer weiter weg vom Land entfernt. Als sie das endlich gemerkt haben, waren sie kilometerweit vom Strand entfernt. Da war niemand da, niemand hat sie gesehen, die haben gewartet, vielleicht kommt jemand vorbei, niemand. Es wurde immer später, die Kinder, und die waren 13 und jünger, also die Kinder haben angefangen, wirklich müde zu werden, und das Meer wurde immer unruhiger auch. Der letzte Versuch von der Mutter war unglaublich, also sie hatte keine andere Wahl, aber den ältesten Sohn zu schicken, zu sehen, ob er irgendwie noch am Strand kommt. Zu dieser Zeit waren sie mehr oder weniger 14 Kilometer vom Strand entfernt, und der 13-jährige Jünger ist 4 Stunden lang geschwommen, bis er an den Strand tatsächlich kam. Der kam an, holte Hilfe, und um 20.30 Uhr wurde die Familie endlich gerettet. 10 Stunden waren sie im Ozean. Unglaubliche Geschichte. Was als ein spaßiger Tag anfing, wurde fast eine Vollkatastrophe, ohne dass sie das merkten. Als die Rettungsboote kamen und die Familie gerettet wurde, wurde der älteste Sohn im Interview gefragt, ja, wie war das? 4 Stunden hast du geschwommen? Bist du geschwommen? Und er hat tatsächlich gesagt, es war Gott die ganze Zeit. Ich habe ständig gebetet. Er hat auch ein paar andere Sachen gemacht währenddessen, aber das war eine der Sachen, die er gemacht hat. Und wie diese Familie an diesem Tag geraten wir oft, auch wir, auf unbedacht katastrophalen Abwegen im Leben. Wir treffen oft kurzsichtig Entscheidungen, die zu gravierenden Konsequenzen führen. Aus solchen Situationen kann dann nur Gott herausretten, und Gott sei Dank tut er das auch. Heute geht es um zwei Männer, die unbedacht, aber gravierend gehandelt haben. Wir haben da auf der einen Seite Abimelech. Mit seiner Unbedachtheit bringt er fast sein ganzes Volk unter Gottes Gericht. Aber schwerwiegender noch haben wir Abraham. Wegen seiner Unbedachtheit wird er statt Segensquelle zu Quelle des Fluchs. Statt ein Glaubensvorbild zu einem schlechten Vorbild. Und statt Gottes Plan vor Augen zu haben, zu der er so eng gehört, setzt er Gottes Plan, menschlich gesehen zumindest, aufs Spiel. Und somit auch der ganze Rettungsplan der Welt. Aber Gott steht da drüber. Er greift schützend ein und konterkariert diesen katastrophal krummen Weg. So sind wir an unserer Stelle einsteigen. In Verse 1 bis 7, das sehen wir, von wegen eine Quelle des Segens. Abraham ist von wegen eine Quelle des Segens. Nach Sodom und Gomorra, also nach den Begebenheiten in den letzten 2 Kapiteln, zieht Abraham von Mamre weg, also Mamre ist die Stadt, wo er war. Das ist mitten im Land, Kanaan, und er zieht nach Süden. Das ist, also der geht bis zu den Grenzen von Kanaan. In Vers 1 lesen wir, er hält in Gerar auf, eine sogenannte Stadt, wo Abimelech König ist. Nun schon wieder gibt er seine Frau als seine Schwester an. Das hat er schon einmal gemacht. Kapitel 12, ganz am Anfang unserer Predigreihe, das haben wir gehört, damals in Ägypten. Ja, er hatte auch die Gründe dafür gegeben, er hatte Angst, er werde umgebracht werden, das sagt er auch später wieder. Also das ist das zweite Mal, dass er das macht. Abimelech, der König dieser Gegend ist, nimmt Sarah gleich in seinen Harem auf. Also die Könige damals haben sich diese Rechte erlaubt. Es war gang und gäbe. Ich finde es auch interessant, ne? Sarah ist schon 90 Jahre alt und scheint noch attraktiv zu sein. Und wie ein Albtraum dann der aber echt ist, wird Abimelech an einer bestimmten Nacht schockiert, bekommt den totalen Schock, weil Gott sagt ihm in diesem Traum, dass er kurz vor dem Tod ist, ja, dem Tod geweiht ist. Und wie Abimelech auch später in Vers 4 erkennt, auch sein Volk ist dem Tod geweiht deswegen. Und Abimelech beteuert seine Schuld, ich wusste es nicht, sowohl Abraham wie auch Sarah mir gesagt haben, dass sie nur Geschwister sind, Vers 5. In Deutschland, Österreich, Schweiz gilt der Grundsatz, Unwissenheit schützt vor Schuld nicht. Ja. In Deutschland ist es aber eingeschränkt, Gott sei Dank. Das habe ich auch persönlich erlebt. Dankbarerweise ist es so in Deutschland. Also ich habe einen britischen und brasilianischen Pass und da drinnen darf man den eigenen Wohnort eintragen. Und dann, als ich meinen ersten deutschen Pass bekommen habe, habe ich gedacht, es ist normal, habe ich selber meinen Wohnort da eingetragen. Und dann einmal bei vielen Anreisen aus dem Urlaub zurück nach Deutschland an die Grenze, hat die Grenzpolizei meinen Pass kontrolliert. Und was sehen Sie dort? Ah, du hast dein Wohnort selbst eingetragen. War so, ja. Die ließen dann einige anderen Polizisten holen mit großen Waffen und ich wurde eskortiert durch den Flughafen. Gott sei Dank war abends, es waren nicht so viele Leute da, so es war weniger peinlich, als es hätte sein können. Catherine hat den Schock bekommen, als sie das gesehen hat. Und einige Stunden später durfte ich endlich gehen, aber mein Fall wurde an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet. Sie haben ermittelt. Gott sei Dank, 6 Monate später habe ich einen Brief bekommen. Die Ermittlungen seien eingestellt, weil ich das ohne Vorsatz gemacht habe. Der Staat war kulant mit mir. Und ich stand kurz davor, wegen Dokumentenverfälschung Straftat begangen zu haben. Ich war sehr dankbar, dass das deutsche Rechtssystem kulant war mit mir. Und wir sehen das auch hier. Bevor es ein deutsches Rechtssystem gab, hat Gott auch Kulanz bei Abimelech gezeigt, bei dieser Unwissenheit, die er begangen hat, diese unwissentliche Sünde begangen hat. Und in seinem Fall lässt Gott auch Abimelech nicht die Sünde vollziehen. Ja? Also es steht kurz davor, der hat noch die Sünde noch nicht vollzogen. Es steht kurz davor. Das ist Gottes wunderbare Gnade hier. Und aus diesen Gründen darf diese Stelle uns sehr ermutigen. Also zum einen, Gott zeigt Gnade auch einem heidnischen Volk. Ja? Wir haben gerade 2 Kapitel hinter uns gehabt, wo heidnische Völker unter Gottes Gericht kamen. Aber hier sehen wir, nee, Gott hat auch ein Herz für das heidnische Volk. Er will auch ein heidnisches Volk Gnade zeigen. Zweitens sehen wir auch, dass Gott auch Menschen davor schützt, zu sündigen. Und das ist vielleicht eine Sache, die wir auch in unserem Leben schon gemerkt haben, aber ich frage mich, wie oft hat Gott uns davor abgehalten, dass wir Sünde begangen haben? Ja? Das darf uns zur Kenntnis nehmen und das darf uns auch trösten. Und es ist wunderschön, dass Gott das auch tut, ja, dass Gott uns nicht alles, was wir im Sinn haben, auch erlauben lässt, uns das zu tun. Schön, dass es so ist. Aber drittens und das Wichtigste, wir sehen hier, dass Gott ist besonders gnädig mit denjenigen, die unwissentlich sündigen. Und dabei stellen wir fest, Gott ist nicht schießfreudig. Ja? Also er wartet nicht, oh, ich warte, bis er sündigt. Und dann Gericht. Nee, Gott ist nicht so. Er will Menschen die Möglichkeit geben zur Einsicht. Das ist eine wunderbare Sache, die wir über Gott hier lernen und was wir hier sehen. Er hat viel mehr Gefallen an Gnade. Er will die Chance geben. Er will Menschen zeigen, hey, du kannst Buße tun. Du kannst umkehren. Es gibt mehrere Beispiele in der Bibel, aber es gibt einen Fall, wo Gott auch nicht sofort richtet, obwohl die Menschen die größte Sünde begehen. Könnt ihr euch erinnern? An der Kreuzigung selbst von Jesus Christus. Was betet Jesus, als er da hing? Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Nun, natürlich haben sie wissentlich Jesus geschlagen an das Kreuz. Aber sie haben nicht erkannt, dass dies in den Sohn Gottes ist. Und so betet Jesus das. Und Gott gab tatsächlich ihnen die Chance, also diese Jerusalemiter, die alle da zugerufen haben, kreuzige ihn, ein paar Wochen später gibt er ihnen die Chance, Buße zu tun, als Petrus am Pfingsten predigt und 3000 Menschen zum Glauben kommen. So ist Gott. Er ist so gnädig. Er will uns Chance geben, Buße zu tun. Manchmal, wenn uns eine Sünde oder Fehlverhalten aufgedeckt wird, werden wir mit Angst und Verzweiflung gefüllt, nicht wahr? Wir erwarten vielleicht, Gott ergreift sofort Maßnahmen, ich lande gleich im göttlichen Knast. Vielleicht deswegen vertuschen wir das oder rennen wir weg oder was auch immer, weil wir Angst haben, dass Gott uns im Gericht gleich konfrontiert. Ihr Lieben, Gott ist nicht so. Preis den Herrn. Ich habe eine andere Geschichte, auch mit Flughafen, crazy Geschichten mit Flughafen bei mir. Als London Heathrow den 5. Terminal geöffnet haben, irgendwann 2010, glaube ich, oder so, nach der Eröffnung bin ich zum Heathrow gegangen, ich wollte mir dieses wunderbare neue Terminal anschauen. Ich bin auch ein Flughafen-Liebhaber. Und ich habe einige Stunden dort verbracht, habe die Flugzeuge auch beobachtet und so. Natürlich so auch mit meiner Hauptfarbe vielleicht wurde ich sehr verdächtig. Ja? Also wer ist dieser, der da die ganze Zeit Flugzeuge zuschaut und nicht weiter zieht? Ein Polizist hat mich tatsächlich darauf angesprochen, der hat mich angefangen zu folgen. Ich war so, ah, okay, gut. Hat mich angesprochen. Und der hat gesagt, du darfst es nicht machen. Das ist kein öffentlicher Raum tatsächlich, das ist privat und du handelst hier sehr verdächtig. Nun, ich war sehr besorgt, dass ich nach Hause ging. Ich komme gleich ins Strafregister, mein Name für immer verschmutzt. Es war nicht so. Ja? Der Polizist wollte mich einfach darauf hinweisen, sei bitte nicht so verdächtig. Nun, ihr Lieben, wie viel mehr ist Gott? Wie viel mehr dürfen wir von Gott erwarten, dass er uns nicht gleich strafen will? Wenn er uns die Sünde aufdeckt, ist er nicht schießfreudig. Er will unsere Sünde offenbaren, nicht um uns zu verdammen, sondern um uns die Chance zu geben, Buße zu tun. Das ist, was er tun will. Es ist wichtig, dass wir das wissen, dass wir nicht gleich denken, ach, ich kriege eine auf den Kopf von Gott. Er ist so gnädig, er ist so geduldig mit uns. Lass uns auch so sein, wenn Menschen uns Sünde bekennen oder wenn wir Menschen auf ihre Sünde ansprechen. Lass uns wie Gott sein. Menschen, die wirklich darauf arbeiten, dass Menschen Buße tun und nicht gleich auf den Kopf hauen. Was hast du nur bloß getan? Gleichzeitig ist diese Stelle auch eine Warnung gegen willentliches Sündigen oder Sünde mit Vorsatz. Das wird angedeutet hier und in anderen Stellen wird auch klar gesagt, Sünde mit Vorsatz ist gefährlich. Hört zum Beispiel Hebräer 10, 26, da lesen wir, wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, bleibt hinfort kein Opfer mehr für die Sünden. Ja, viele Menschen interpretieren Gottes Kulanz als ein Freifahrtschein zur Sünde. Sie denken dabei, ja, Gott nimmt dann doch Sünde nicht so ernst. Es ist völlig falsch. Schaut in Vers 7, Abimelech wird gewarnt. Falls er keine Kurskorrektur vornimmt, wird es schlimm ausgehen. Ja, das ist Sinn und Zweck von Gottes Kulanz. Nicht zu sagen, es ist nicht so schlimm mit der Sünde, sondern uns zu Buße und zur Umkehr zu rufen. Und deshalb, Geschwister, wenn wir von Sünde überführt werden, lass uns das nicht als Freifahrtschein zur Sünde verstehen, locker mit der Sünde umzugehen, sondern als Warnung und Chance vor allem, uns auf den richtigen Weg wieder zu begeben. Das ist, was Abimelech tut. Was hat Abraham getan? Also ich glaube, er kommt hier als der viel Schuldigere vor. Erstens lügt er. Und dann veranlasst er durch diese Lüge, dass ein argloser König und ein argloses Volk unter den Fluch und das Gericht von Gott kommt oder zumindest kurz davor steht. Und das ist das Gegenteil von seiner Berufung. Er wurde berufen, um ein Segen zu sein, nicht ein Fluch. Aber das ist noch nicht alles, was Abraham riskiert. Lass uns in Vers 8 bis 13 als nächstes schauen. Und wir sehen hier, dass Abraham überhaupt kein Glaubensvorbild ist. Deswegen habe ich genannt, von wegen ein Vorbild des Glaubens. Interessant, Abimelech handelt vorbildlich, ja, Vers 8. Er ergreift sofort Maßnahmen, er erzählt seinem Hof und sie sind genauso schockiert wie er. Und dann lässt er Abraham holen und ihn zur Rede stellen. Er sagt, Abraham, so geht man mit anderen Menschen nicht um. Das tut man nicht. Ça se fait pas. Auf Französisch sagen sie das so gerne. Das ist peinlich für Abraham, ja, weil der fromme Gottgläubige muss jetzt von dem gottesfernen heidnischen König anhören, wie man gut handeln soll. Wie peinlich. Rollen vertauscht. Ich kann mich erinnern an einen Fall, wo ich mit einem kleines Kind gespielt habe und dann habe ich irgendwelches Wort gesagt. Ich kann mich nicht mehr erinnern, welches Wort das war, aber nicht einer der guten Worte, sag mal so. Daraufhin hat das Kind mir gesagt, das darf man nicht sagen. Es hatte recht. Peinlich. Rollen vertauscht. Nun, wie antwortet Abraham? Ja, Abimelech, du hast recht, tut mir leid, da habe ich wirklich verbockt. Nein, wie die meisten von uns, billige Ausreden. Ausrede Nummer 1, oh, ich dachte, kein Gottesfurcht hier in diesem Land, Vers 11. Und wie ironisch, bisher hat Abimelech und sein Volk sehr wohl in Gottesfurcht gehandelt, ja, Vergleich mit Vers 8, sie fürchten, sobald sie das hören. Währenddessen handelt Abraham nicht in Gottesfurcht, sondern in Menschenfurcht. Er fürchtet die Menschen mehr, als er fürchtet Gott. Aber noch tiefer schaufelt sich Abraham in Vers 12 ein. Sie ist eigentlich theoretisch meine Schwester. Eine unaufrichtige Halbwahrheit. Und das kennen wir, glaube ich, auch, oder? Ja, da habe ich nicht ganz gelogen. Aber die wichtigste Information lässt er außen vor. Was müsste der Abimelech sich gedacht haben? Ja, danke Abraham, das hilft mir jetzt wirklich. Aber es wird noch schlimmer. Schau Vers 13. Dieses Frau, meine Ehefrau aufopfern, es war kein Moment der Schwachheit, das ist System. Das ist ein Plan A. Seine Frau wegzugeben, ist das Normale. Warum? Um sich selbst zu schützen. Egoist. Abraham ist auch ein Glaubensvorbild, das ist ganz, ganz sicher, aber nicht hier, ja? Männer, lernt nicht von Abraham hier. Das ist uns klar. Das biblische Bild eines Ehemanns ist das Gegenteil. Ehemänner sollen ihre Frauen so lieben, wie Jesus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie aufopferte. Das ist, was Männer, wozu Männer berufen sind. Wir schicken unsere Ehefrau nicht an den Front, wir gehen selber. Das kann man im Kleineren auch praktizieren. Das ist, wir werden, Gott sei Dank, glaube ich, nie in so einem Fall landen. Aber im Kleineren, wo geschieht das? Wo erwarten wir, dass unsere Frauen kämpfen, da wo wir eigentlich auftreten sollten? Die Ironie dabei ist, dass der heidnische Abimelech zeigt mehr Sorge für sein Volk als Abraham für seine Ehefrau. Habt ihr das gemerkt? Wer ist hier der Vorbild? Nun, ist das alles, was Abraham falsch tut? Nein. Die folgenreichste Konsequenz haben wir noch nicht besprochen. Weil alles, was Abraham tut, führt zu einem. Er setzt Gottes ganzen Plan aufs Spiel. Zumindest menschlich gesehen. In Kapitel 17 und 18, die tatsächlich vor wenigen Wochen, vielleicht 2-3 Monaten vor dieser Begebenheit stattgefunden hat, da hat Gott zweimal den Abraham gesagt, in einem Jahr durch Sarah werde ich endlich ein Kind dir geben. Durch diesen Kind alle meine Verheißungen werden in Erfüllung gehen. Was macht Abraham nur kurze Zeit später? Die Mutter der Verheißung gibt er ab. Abraham hier denkt nicht an Abimelech, er denkt nicht an Abimelechs Volk, er denkt nicht an seine Frau, er denkt nicht an Gott, er denkt nicht an Gottes Plan, er denkt nur an sich selbst. Glaubensvorbild von wegen. Und dennoch ist es irgendwie tröstlich, oder? Es ist einfach, auf Abraham herabzuschauen, aber sind wir wirklich ganz anders? Und warum ist es tröstlich? Weil mit solchen Menschen will Gott seine Geschichte schreiben. Das ist gute Nachricht für uns. Wenn Gott einen Abraham nicht aufgibt, sondern ihn mit allen seinen Ecken und Kanten annimmt und sogar zu einer Schlüsselfigur seines ganzen Plans macht, kann er dich auch annehmen und gebrauchen. Egal wie unwürdig du dich fühlst. Abrahams Verhalten wirft Licht auf noch mehr. Wir erwarten zu Recht besseres Verhalten von Abraham, aber warum? Warum eigentlich? Nun, weil er Gott kennt, weil er Gott persönlich kennt, weil er aus den Nationen ausgesondert wurde, denn durch ihn soll eine neue Menschheit hervorgehen. Ja, eine Menschheit, die nicht durch die Sünde getrieben ist, sondern durch Gott selbst. Er wurde berufen, anders zu sein. Er wurde berufen, Gottes Wege zu verkörpern. Er wurde berufen, zu Segen der Nationen zu sein, nicht zum Fluch und Tod. Deshalb schockiert uns auf der einen Seite Abrahams Verhalten. Ja, er erfüllt hier nichts von alledem. Aber Abraham hier ist für uns quasi so wie ein Kontrastbild von dem, was er sein soll, von seiner Berufung. Gottes Volk in diesem Kapitel wird klar, dass nicht Abraham der Held der Geschichte ist. Auch Abraham braucht die Erlösung, die Gott durch seine Nachkommenschaft verheißen hat. Und wenn Gott durch Abraham Segen für die Welt bringen wird, kommt es nicht direkt durch diesen Versager, Abraham, sondern durch seinen Nachkommen. Der Blick ist auf seinen Nachkommen. Er wird es besser machen. Und dieser Nachkommen, der wird jemand sein, der Gott sei Dank das Gegenbild von Abraham in diesem Kapitel ist. Jemand, der nicht lügt, sondern immer die Wahrheit erzählt. Und deswegen kannst du immer sein Wort vertrauen. Jemand, der das Volk nicht zu Sünde verleitet, sondern von der Sünde befreit. Jemand, der nicht den Fluch und Gericht Gottes veranlasst über die Menschen, sondern Rettung vor dem Fluch und Gericht. Jemand, der nicht andere aufopfert, um sein eigenes Leben zu retten, sondern jemand, der sich selbst aufopfert für das Leben anderer Menschen. Jemand, der nicht beinahe den Tod herbeiführt, sondern jemand, der das ewige Leben mit sich bringt. Der Blick hier ist über Abraham hinaus, sein Nachkommen, der Jesus ist. Unsere Hoffnung ist nicht auf Abraham, sondern auf sein Nachkommen. Dieser wunderbare Heiland sollte durch Abrahams Frau Sarah kommen. Beinahe verspielt Abraham durch seinen katastrophalen Weg. Aber der souveräne Gott lässt seine Pläne niemals durchkreuzen. Und dazu kommen wir zu dem letzten Abschnitt, Verse 14 bis 18. Von wegen Gottes Plan durch Kreuz. Von wegen Gottes Plan durch Kreuz. Nun, wenn wir diese Verse lesen, passen sie irgendwie nicht zum Rest des Kapitels, oder? Sie stört auch vielleicht unser Gerechtigkeitsgefühl, wenn wir ehrlich sind. Abimelech wurde durch Abraham betrogen und dennoch belohnte er Abraham mit großem Reichtum. Vers 14. Abraham brachte Fluch über Abimelechs Haus und Land. Vers 18. Und dennoch bietet Abimelech Abraham das ganze Land an. Anders war das bei Pharao in Kapitel 12. Da hatte er Abraham aus dem Land vertrieben. Hier bleibt er willkommen. Abimelech tut noch mehr für Abraham. Er handelt, um Abraham und seine Familie vor einem öffentlichen Skandal zu schützen. Vers 16. Ja, um Sarahs Ehre zu behaupten, gibt er 1000 Silberstücke. Das müsste auch eine öffentliche Sache sein. Ja, also, weil er will öffentlich bekannt machen, okay, die wurde nicht von mir berührt, sie ist eine ehrenvolle Frau. Und diese 1000 Silberstücke, das waren nicht so ein paar Euro. Umgerechnet würde man vielleicht also auf ein paar Millionen Euro heute kommen. Und auch Abraham versucht er scheinbar von Skandal zu schützen. Schaut, wie er sich auf ihn bezieht in Vers 16. Er sagt von Abraham, der sei Sarahs Bruder. Ich finde das interessant. Ich glaube, was hier passiert ist, er will, dass in der Öffentlichkeit nicht bekannt gemacht wird, dass Abraham eigentlich seine Ehefrau weggegeben hat. Ja, das wäre wirklich peinlich. Abraham bekommt unverdient diese gute Behandlung. Im nächsten Kapitel wird klar, was Abimelech treibt. Das werden wir nächste Woche hören, glaube ich, wenn ich nicht täusche. Aber ich greife das kurz vor. Er kennt, okay, dieser Abraham repräsentiert Gott. Ja, und deswegen schenkt er so viel, nachdem Abraham so unehrlich war mit ihm. Aber es ist nicht nur Abimelech, der Abraham noch weiter gut behandelt. Schaut Vers 17. Nach so viel Fehlverhalten darf Abraham noch als Mittler fungieren. Und das von Gott angeordnet sogar. Er darf weiterhin als heldenhafter Prophet auftreten. Er darf, nachdem er alles gemacht hat, was wir gerade besprochen haben, der Held der Geschichte sein. Er darf für sie eintreten und beten, dass Gott das wegnimmt, obwohl er der Grund ihres Unglücks ist. Abraham hat Fluch über dieses Volk gebracht, er darf aber am Ende doch als der Segensquelle fungieren. Was ist hier los? Wie haben wir das einzuordnen? Warum geht Gott so um? Ihr Lieben, hier sehen wir, dass Gottes Plan hängt letztlich nicht von Abrahams Handlungen und Fehlern ab. Gott hält an seinen Plan und an seine Kinder fest. Er stellt sicher, dass sein Plan besteht mit den Kindern, die er zu sich geholt hat. Nun heißt es, dass es egal ist, wie Abraham lebt? Nein. Vor und nach dieser Geschichte sehen wir ganz klar, Gott erwartet von Abraham, dass er gerecht lebt. Gerade in den letzten zwei Kapiteln haben wir über Gottes Gericht gehört. Und dabei hat Gott auch Abraham gesagt, den Grund dafür, warum er da einblicken lässt. Damit er seinen Kindern lehrt, dass sie anders sein sollen. Dass sie auf Gottes Wegen gehen sollen. Nun, es ist nicht egal, wie Abraham lebt. Aber wir sehen hier, Gott hält an seinem Plan mit Abraham und seinen Nachkommen fest, denn er ging einen Bund mit ihm. Er wird ihn nicht aufgeben. Er wird diesen Bund nicht aufgeben. Er greift souverän und mächtig ein, wo auch immer nötig, um das sicherzustellen. Wichtig dabei aber ist zu verstehen, Gott hält nicht an diesem Plan fest, weil Abraham so toll ist. Nicht, weil Abraham das verdient. Nicht, weil Abraham so ein wunderbares Glaubensvorbild ist. Sondern um des Nachkommen Abrahams willen, um Jesu willen. Darum geht's. Darauf geht's alles hinaus. Und so Abraham dient trotzdem, trotz all seiner Verfehlungen, er dient trotzdem als dieser Vorschatten von Jesus. Als dieser, der repräsentiert, ja, der Gottes Heil durch Jesus später, durch seinen Nachkommen später repräsentiert. Und so wie Gott durch Abrahams Eintreten und Fürbitte den Fluch von Abimelech und seinem Haus abwendet, wendet Gott durch Jesu Tod am Kreuz und Eintreten für uns den Fluch und Zorn Gottes ab. Und ein Bild von dieser Stellvertretende, dieser Fürbitte Jesu haben wir auch gesehen in der Textlesung bei Petrus. Wie der Teufel ihn wegreißen wollte und Gott und Jesus hat gesagt, ich habe für dich gebetet. Das tut Jesus auch für uns. Wenn wir an Jesus glauben, erleben wir Gleiches wie Abimelech, nur noch in viel größerem Maß. Errettung aus dem ewigen Tod und Wiederherstellung von das, was durch die Sünde kaputt gegangen war. Das hat Abimelech auch erlebt, habt ihr gesehen, Vers 17 und 18, der Fluch wird weggenommen. Und was kaputt ist, wird wiederhergestellt. Und das macht Jesus für uns auch. Er nimmt den Fluch weg. Und er stellt unser Leben wieder her. Wir fühlen uns als kaputte Menschen, nicht wahr? Jesus stellt uns wieder her. Und ferner sichert Jesus für immer für uns Gottes Wohlwollen und Segen. Das repräsentiert Abraham auch. Gott hält an ihn fest. Gott hält an uns fest in Jesus Christus. All das verkörpert Abraham. Als Vorfahre von Jesus verkörpert er Jesus als der echte, vermittelnde Prophet und der Überbringer aller Segnungen Gottes. Und als Vorfahre der Gläubigen verkörpert er uns, die auch oft Versager sind und trotzdem erleben, dass Gott an uns festhält. Wir werden oft unbedacht vom Wind unserer Sünde und Dummheit weggetrieben, aber wir vereiten Gottes Plan dabei nicht. Gott sei Dank. Denn Gott setzt sich für seine Kinder immer aktiv ein, um sie zum sicheren Strand zurückzubringen, wie dieses 13-jährige Kind erlebt hat in Australien. In Gottes souveräner Macht und bedingungsloser Liebe rettet er uns aus unseren katastrophal krummen Wegen. Nun zum Schluss, was ist die richtige Reaktion, wenn wir uns auf krummen Wegen befinden? Um die ganzen Paradoxen und Ironien in dieser Geschichte abzurunden, liefert uns nicht der gläubige Abraham, sondern der heidnische König Abimelech die Antwort. Er ist eifrig, sich von Gott korrigieren zu lassen. Habt ihr das gesehen? Er macht Dinge wieder gut. Er bleibt nicht auf diesem krummen Weg. Recht tut er. Und ihr Lieben, wenn Gott unsere krummen Wege konterkariert, nicht widerstreben, sondern dankbar annehmen. Abimelech als Heide checkt, dass es ihm so besser gehen wird, was der Fall ist. Wie viel mehr wir, die wie Abraham, Gottes absolutes Wohlwollen genießen. Gott meint es gut mit uns. Deshalb konterkariert er unseren krummen Wege. Nicht um unseren Spaß zu verderben, sondern um uns zu erlösen. Er bringt uns dabei zum sicheren Strand. Ihm sei Dank dafür. Ich bete.